Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Du hast mich virtuell vergewaltigt. Mit diesem Satz der Schauspielerin Colleen Fernandez startete in den vergangenen Tagen eine gewaltige Medienflut. Aktivisten organisierten Demonstrationen und die Politik nutzt den Fall für möglicherweise neue Gesetzesinitiativen. Es wirkt wie eine orchestrierte Kampagne mit möglicherweise weitreichenden Folgen für Nutzer von sozialen Medien. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Volker Böhme-Nessler, Professor für öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Böhme-Nessler, im Fokus stehen die Schauspieler Colleen Fernandez und Christian Ulmen. Seit Februar sind sie geschieden. Vergangenen Donnerstag ist Frau Fernandez dann an die Öffentlichkeit gegangen. Fassen Sie uns doch bitte noch einmal kurz zusammen, welche Vorwürfe sie da erhoben hat.
Es sind ganz erhebliche Vorwürfe, ganz schwere Vorwürfe. Es geht darum, sie wirft Herrn Ulmen vor, dass er mithilfe von KI Nacktfotos von ihr produziert hat und diese Nacktfotos im Internet verbreitet hat, auch an ihre Bekannten, auch an gemeinsame Bekannte verschickt hat. Und dann mit diesen Bekannten angefangen hat, sexuell konnotierte Chats zu führen. Er hat wohl nach ihren Vorwürfen auch mit manchen dieser Bekannten telefoniert, seine Stimme mit Hilfe von KI so klingen lassen, als ob es ihre Stimme wäre. Also er hat letztlich ihre Identität gekapert und sich sexuell betätigt im Internet, online. Das ist der Vorwurf, den sie ihm macht. Daneben gibt es noch andere Vorwürfe. Sie wirft ihm auch vor, dass es Gewalt in der Beziehung gab, also keine virtuelle Gewalt, sondern direkte, analoge, physische Gewalt. Es gibt wohl auch mal einen Polizeieinsatz, der in Spanien im gemeinsamen Haus stattgefunden hat, bei dem es auch um häusliche Gewalt ging. Also, das ist sozusagen der Kern der Vorwürfe.
Und Christian Ulmen soll ja auch, so Colleen Fernandez, Internet oder Profile auf Social-Media-Kanälen in ihrem Namen erstellt haben. Die Anwälte von Christian Ulmen verweisen auf die Unschuldsvermutung. Ist denn irgendetwas von den Vorwürfen bereits erwiesen oder belegt?
Nee, das ist das Problem. Das Einzige, was wir bis jetzt haben, sind die Vorwürfe. Das sind schlimme Vorwürfe, aber bis jetzt sind es nur Behauptungen. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Belege bis jetzt. Wir haben noch nicht die andere Seite gehört, nämlich Herrn Ulmen, und wir haben auch noch nicht die Beweise oder die Belege geprüft. Das heißt, wir sind in einem ganz frühen Stadium. Und wenn man da jetzt vernünftig rangehen würde, dann würde man sagen, okay, wir nehmen jetzt einmal ein bisschen die Emotionen raus und die Empörung, die angesichts der schweren Vorwürfe verständlich ist. Aber die Frage ist, sind es denn mehr als Vorwürfe? Ist es mehr als ein Verdacht oder ist es am Ende vielleicht ein falscher Verdacht? Das heißt, wir müssten erstmal klären, was wissen wir eigentlich? Und das ist noch ziemlich wenig. Und im Verhältnis dazu ist die Empörung sehr groß und auch die eindeutige Täterzuschreibung ist zu groß. Also ich bin ja jetzt Jurist, ich komme dann da auch vom rechtlichen Denken her. In den Strafprozessen geht es immer um die Frage, wer ist der Täter, wer ist das Opfer, ist jemand schuldig oder ist jemand unschuldig? Und das sind ja ganz tiefe, wichtige, existenzielle Fragen, die geklärt werden müssen. Und deswegen ist es eben in der Justiz so, in den Prozessen, in den Strafprozessen so, dass man ganz akribisch alles prüft, jeden Stein umdreht und dann kann sich natürlich auch der Angeklagte ausführlich äußern. Und ganz wichtig ist auch, dass jeder Angeklagte auch einen Verteidiger hat. Die Aufgabe des Verteidigers ist, Zweifel zu säen. Also der stellt dann immer die Vorwürfe, die Belege für die Vorwürfe auch in Zweifel und sagt, lass uns nochmal drüber gucken, damit am Ende das Gericht überhaupt keinen Zweifel mehr hat und dann ohne Zweifel ein Urteil sprechen kann. So kompliziert und so komplex wäre das Strafverfahren. Und das hat natürlich einen Grund, weil das Urteil eben so vernichtend sein kann. Und was wir hier erleben, ist ein ganz anderer Prozess, nämlich sozusagen der Prozess im Gerichtshof der Öffentlichkeit. Und das funktioniert ganz anders, hat aber genau oder ähnliche Auswirkungen wie ein Strafurteil. Und das ist das Problem.
Das ist durchaus ein medialer und öffentlicher Pranger. Und Sie haben es ja auch gerade gesagt, es dauerte nicht lange, da gab es eine riesige Welle der Solidarität mit Colleen Fernandez. Von Schauspielern, Journalisten, Aktivisten, auch Politikern. Was ist denn eigentlich Ziel dieses Bündnisses? Warum stehen die gerade auf?
Das ist eine interessante Frage. Da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Bis zum gewissen Grad ist die Empörung verständlich. Das liegt einfach daran, dass die Vorwürfe so schwerwiegend sind. Also wenn Herr Ulmen das wirklich alles gemacht hat, was Frau Fernandez ihm vorwirft, dann ist er tatsächlich ein Straftäter, der auch bestraft werden muss. Und es sind ganz üble Taten, die er begangen hat. Insofern verstehe ich die Empörung. Das Problem ist aber, dass wir noch gar nicht genau wissen, ob das wirklich alles so war, wie sie das geschildert hat. Vielleicht war es ja auch anders. Und deswegen ist die Empörung, die ich verstehen kann, aber völlig fehl am Platz. Das ist Hysterie und wir brauchen eigentlich Vernunft, dass man jetzt ganz vernünftig einfach mal guckt. Ich glaube, es ist bei vielen einfach so, die finden das so empörend und dann sagen sie, ja, damit bin ich jetzt solidarisch. Einfach so aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus. Andere nutzen das vielleicht auch politisch und denken, das ist jetzt ein guter Ansatzpunkt, um nochmal eine Kampagne zu starten, um mich vielleicht auch nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn ich dann höre, dass Luisa Neubauer dann spontane Demonstration anmeldet und in Berlin eine Rede hält auf der Demonstration. Also eigentlich ist ihr Thema ja Klima. Und jetzt hält sie plötzlich eine Rede für Frauen, die man gegen virtuelle Gewalt schützen muss. Dann kann ich mich ganz schwer des Verdachts erwehren, dass es da auch um persönliche Profilierung geht bei manchen. Also es ist unterschiedlich. Manche sind einfach gutherzig und glauben die Vorwürfe sofort und empören sich und wollen Solidarität zeigen. Das finde ich übereilt und hysterisch, aber immerhin noch verständlich.
Diese sogenannten Deepfakes, von denen gesprochen wird, die sind ja nicht neu. Es handelt sich also um Foto- oder Videomaterial mit den Köpfen anderer Menschen, in dem Fall einer prominenten Frau. Wie ist denn eigentlich die rechtliche Lage heute bei diesen Deepfakes?
Die rechtliche Lage besteht sozusagen aus mehreren Delikten. Es gibt keinen strafrechtlichen Paragraphen, der Deepfakes unter Strafe stellt. Also es gibt nicht einen Paragraphen, der heißt, Deepfakes sind verboten. Aber Deepfakes setzen sich ja aus verschiedenen Handlungen zusammen und diese Handlungen sind sicherlich verboten. Also zum Beispiel, es gibt Beleidigung, es gibt den Paragraphen Beleidigung. Einfach Nacktfotos, konstruierte Nacktfotos von mir zu verbreiten, ist auch eine Beleidigung. Dann gibt es Datenmissbrauch, also Daten, die mit mir zusammenhängen, also wenn es mein Porträt ist zum Beispiel, Daten, die mit mir zusammenhängen, in einen anderen Zusammenhang zu bringen und zu verbreiten, das ist Datenmissbrauch. Also es gibt eine ganze Reihe von kleineren Delikten, die aber in ihrer Summe zusammengenommen doch eine verhältnismäßig hohe Strafdrohung ergeben. Das heißt, es gibt den Paragraphen Deepfakes nicht, aber es gibt andere Delikte, die das Verhalten, das bis jetzt aber nur ein mutmaßliches Verhalten ist, die dieses Verhalten strafbar machen würden.
Relativ schnell wurde auch der Ruf etwa nach einer Klarnamenpflicht im Internet laut. Diese fordert auch Colleen Fernandes und ihre Mitstreiter. Hat das eine überhaupt etwas mit dem anderen zu tun?
Das wird suggeriert. Es wird suggeriert, dass wir eine Klarnamenpflicht brauchen, um solche scheußlichen Taten, die bis jetzt aber nur vorgeworfen werden, zu verhindern. Und da wird sozusagen die Empörungswelle, da surft jemand auf der Empörungswelle, um sein politisches Ziel, Klarnamenpflicht im Internet zu verankern, durchzusetzen. Da wird sozusagen diese Empörung auch missbraucht. Für diese Fälle braucht man keine Klarnamenpflicht. Es gibt genügend Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden, rauszubekommen, in Kontakt mit den Social-Media-Plattformen rauszubekommen, wer hinter bestimmten Posts steckt. Das ist kein echtes Problem. Man kann auch heutzutage schon, es gibt die Klarnamenpflicht noch nicht, man kann sich hinter Pseudonymen verstecken und trotzdem, wenn es darauf ankommt, wenn die Staatsanwaltschaft das will, dann müssen die Plattformen die Namen rausgeben. Also das heißt, da wird ein Zusammenhang konstruiert, der so gar nicht besteht. Und das legt natürlich den Verdacht nahe, dass es in Wirklichkeit um was ganz anderes geht. Es geht um das Ziel, die Freiheit im Internet und die Freiheit auf den Social Media einzuschränken. Das ist ja eine Tendenz, die wir seit Monaten erleben. Und es gibt einen verhältnismäßig starken politischen Widerstand gegen die Klarnamenpflicht. Und jetzt ist vielleicht die Gelegenheit da, mit dieser Empörungswelle diesen Widerstand zu brechen. Weil wenn Sie jetzt sagen, ich bin gegen die Klarnamenpflicht aus Gründen des Freiheitsschutzes, der Meinungsfreiheit und so weiter, dann kommt sofort der Vorwurf, aber dann würdest du ja solche Verbrecher wie Christian Ulmen schützen. Das kann doch nicht wahr sein. Das willst du doch nicht wirklich. Und das wäre dann der Hebel, um den Widerstand zu brechen. Ich glaube, da manche, die jetzt mit der Klarnamenpflicht anfangen, versuchen, diese Empörungswelle und diese Solidaritätswelle für diesen politischen Zweck zu missbrauchen.
Schauen wir noch einmal auf den Medienaspekt. Warum sind die Zeitungen plötzlich voll? Warum gibt es Sondersendungen und sogar Demonstrationen im Fall von Frau Fernandes? Nicht aber bei ganz realen und nicht virtuellen Vergewaltigungen, bei ganz real zugenommener Gewalt gegen Frauen im Land.
Ja, das ist tatsächlich ein Fakt. Wir hatten auch vor anderthalb Wochen diesen Fall aus Berlin, dass es im Jugendclub zu Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen kam und alle weggeguckt haben, alle Betreuer weggeguckt haben, auch das Bezirksamt und der Jugendstadtrat, der dafür zuständig war, weggeguckt hat. Und jetzt sehen wir das totale Gegenbeispiel. Jetzt geht es um bloße Vorwürfe, die überhaupt nicht belegt sind. Und schon bricht eine bundesweite Welle an Empörung los. Gar nichts weggucken im einen Fall und tatsächlich im Fall, wenn es um echte Vergewaltigung geht, wenn es um virtuelle Vergewaltigung geht, mutmaßliche virtuelle Vergewaltigung geht, dann bricht eine Welle los. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, man will die Vergewaltigungen in der Wirklichkeit nicht sehen oder bestimmte politische Kreise wollen die nicht sehen, weil man die Täter nicht benennen will. Wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden. Ganz oft sind das auch Täter mit Migrationshintergrund. Das waren zum Beispiel dieser Fall in Berlin, in diesem Jugendclub, das waren arabische 16-, 17-jährige Jungs. Und auch dieses Phänomen der Gruppenvergewaltigung, das zugenommen hat in der letzten Zeit, das stammt aus einem bestimmten Kulturkreis, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. Das will man einfach nicht wahrhaben. Und dann bietet es sich aber an, besonders bei anderen Delikten dann sozusagen kompensatorisch besonders stark zu protestieren. Also nach dem Motto, wir kümmern uns ja um Vergewaltigungen und wir protestieren und wir machen Demonstrationen und wir sind auch solidarisch mit den Opfern. Aber mit den wahren Opfern ist man eben nicht solidarisch. Aber das verdeckt man dadurch, dass man plötzlich die solidarische Pose zeigt. Das passt auch ein bisschen so in eine allgemeine Tendenz, die wir auch haben, auch schon seit Jahren. Wir lösen Scheinprobleme. Wir posieren als Problem oder mit wir will ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber die Politik auch ganz stark löst Scheinprobleme und posiert als Problemlöser und die echten Probleme werden gar nicht gesehen. Also wir lösen die Klimakrise, wir sparen CO2 ein, den Energiemangel, die Wirtschaftsprobleme, die steigende Arbeitslosigkeit, das wollen wir alles gar nicht sehen und diese Probleme lösen wir gar nicht. Also in diesem Zusammenhang passt das. Ich glaube, es ist die Überkompensation dessen, dass man bei den echten Problemen nicht hinschaut. Und deswegen guckt man eben bei den virtuellen Problemen besonders streng hin.
Sie selbst fordern darum auch, dass sich SPD-Justizministerin Hubig nicht mit dieser Empörungswelle gemein machen sollte. Was raten Sie ihr denn stattdessen?
Also ich rate ihr erstmal ganz kühl und vernünftig zu überlegen, wo sind denn da wirklich Strafbarkeitslücken? Gibt es wirklich Strafbarkeitslücken? Erstens und zweitens muss man die auch wirklich füllen. Nicht jede Strafbarkeitslücke muss man füllen. Es ist ja nicht so, dass alles auf der Welt, jedes denkbare Verhalten strafbar sein muss. Es kann ja auch Dinge geben, die hässlich sind, die böse sind, die aber nicht strafbar sein müssen. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates. Kein anderes Rechtsgebiet greift so sehr in die Freiheiten und in die Grundrechte der Bürger ein wie das Strafrecht. Deswegen muss man ganz genau überlegen, was man wirklich unter Strafe stellen will und was nicht. Und das kann man nicht jetzt in so einer emotionalen, hysterischen Empörungswelle machen. Man kann jetzt nicht neue Straftatbestände plötzlich wieder ins Strafrecht reinrücken, bloß weil es unbelegte Vorwürfe gibt und Leute hysterisch auf die Straße gehen und demonstrieren. Ich wiederhole es nochmal, ich verstehe die Emotionen auch, aber es sind eben Emotionen. Und beim Strafrecht kommt es darauf an, kühl und nüchtern zu überlegen, was ist wirklich das Problem, brauchen wir wirklich neue Normen und welche Breitenwirkung und Folgewirkungen haben neue Paragraphen im Strafrecht. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Justizministerin. Und nicht zu sagen, ja, Empörungswelle, ich setze mich an den Anfang dieser ganzen Welle und innerhalb von wenigen Tagen habe ich einen Gesetzesentwurf gezimmert, der dann das Strafrecht verändert.
Eine Einschätzung war das von Volker Böhme-Nessler, Professor für öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.